Du stehst auf Filme? Dann bist du hier genau richtig. Egal ob Liebesschmonzette.
Nein, Richard, nein, was ist mit dir? Gestern Abend hast du gesagt.
Gestern Abend haben wir eine ganze Menge gesagt.
Arthouse.
You talking to me? You talking to me?
Komödie.
Ich bin der Dude. Und so sollten sie mich auch nennen, ist das klar? Entweder so oder seine Dudeheit oder Duda oder. Oder auch El Duderino, falls ihnen das mit den Kurznamen nicht so liegt.
Oder Western.
Siehst du, auf dieser Welt gibt es zwei Kategorien von Menschen. Die einen haben einen geladenen Revolver und die anderen buddeln. Los, buddeln.
Zwei glorreiche Halunken, das Filmmagazin mit Patrick und Reinhard.
Endlich können wir wieder über Filme reden und ihr könnt euch freuen, denn wir haben, glaube ich, einige Filme im Gepäck, die schon sehenswert sind. Und ich sage erstmal hallo Patrick.
Hallo Reinhard.
Und wir können schon mal sagen, wir werden über einen Film reden, der auf jeden Fall schon mal der erste Blockbuster des Jahres ist, nämlich Der Astronaut.
Oh ja.
Mit da, Ryan Gosling und Sandra Hüller.
Und Sandra Hüller, nicht zu vergessen. Aber das Jahr ist offiziell eröffnet. Jetzt gibt es den ersten Kassenschlager. Der es wird oder nicht wird, das ist mal dahingestellt. Aber wir sprechen über die Qualität des Films. Aber ich finde, wir haben auch einen anderen Film, der ganz gut jetzt passt, gerade nach dem Fußballergebnis, dass wir ja gegen die Schweiz ein 4:3 eingefahren haben. Gibt es einen Film über Fußball, über die WM 1990? Wie wir ja wissen, sind wir da erfolgreich Weltmeister geworden. Ein Sommer in Italien.
Und gedanklich bleiben wir in Italien, denn wir reden über den neuen italienischen Film von Paolo Sorrentino, La Grazia, was auf Italienisch sowohl die Anmut heißt, Grazie, aber auch die Gnade. Und das spielt im Film eine Rolle, das kann man schon mal sagen. Du hast für uns zudem den neuen Jason Statham-Film gesehen.
Ja.
Der Sylvester Stallone der Gegenwart, so kann man sagen. Der wahnsinnig viel dreht und manchmal vielleicht auch gute Sachen.
Wir können da mal drüber reden. Ich habe mir schon ein Trinkspiel für diesen Film ausgedacht. Also da müssen wir mal gucken. Und was ich noch besonders finde, ist, dass das eine richtig schöne B-Movie-Perle im Kino läuft, nämlich They Will Kill You mit Zazie Beetz, die ja auch schon bei Good Luck Have Fun Don't Die jetzt im Kino ist, also eine Schauspielerin, die in Berlin geboren ist und jetzt nochmal Leading Role in einen schönen B-Movie hat. Sowas muss auch ins Kino.
Und wir fangen ganz beschwingt an mit einem Song, der am Ende von Der Astronaut zu hören ist, und zwar von den Beatles, Two of Us.
Sending
Heute Liebe.
Pfeifen da schon die Halunken oder sind es noch die Fab Four? Das wäre sicher eine
die
Frage.
Die Fab Four?
Ja, der Comic Four. Das war, glaube ich, die Abkürzung für die Beatles, für John, Paul, Ringo und
George.
John.
Ach,
John, Paul, George.
George hat's. Ich dachte, George hat's
und John.
Geschenkt.
Ja. Nee, Quatsch. Ja, auf jeden Fall vier waren es.
Vier waren es, ne? Immer zu vier zu sind.
Vielleicht ist das das Trickspiel, was du vorgeschlagen hast. Ja. Immer wieder versuchen, die Beatles vor dahinter zu nennen. Auf jeden Fall waren es die Beatles mit Two of Us von ihrem letzten Album Let It Be 1970 erschienen. Und dieser feine kleine Song, der taucht auch auf gegen Ende des Films von Der Astronaut, den wir dann am Verlauf dieser Sendung auch besprechen. Damit nochmal hallo und herzlich willkommen zu Zwei glorreiche Halunken, dem Filmmagazin hier auf Radio Frei mit Reinhard und Patrick. Und wenn ich dich frage, Patrick, vielleicht kannst du es beantworten, was hast du gemacht am 18. Juli 1990? Ich kann es sagen, vielleicht weißt du es noch.
Natürlich nicht, da war ich 7.
Ja, das war doch schon mal viel, aber.
Da war ich doch nicht mal 7, da war ich 6.
Ich gebe dir einen Hinweis, da hat das Endspiel zwischen Deutschland und Argentinien während der Fußballweltmeisterschaft 1990 stattgefunden. Ja.
Und du warst wo?
Ich war in Nürnberg bei meiner Oma, saß vorm Fernseher und habe dieses Spiel verfolgt und habe dann auch gesehen, wie Andi Brehme für Deutschland dann den Elfmeter geschossen hat und auch verwandelt hat gegen den sogenannten argentinischen Elfmeterkiller im Tor, Sergio Goycochea.
War er wohl doch nicht.
War nicht ganz. Er war immer der Elfmeterkiller, aber wenn es drauf ankam, hat er eben dann doch.
Und das ist auch der Unterschied zwischen Jahrhundertsportlern und eben guten Sportlern, ist es in den wichtigen Spielen eben die wichtigen entscheidenden Akzente zu setzen. Und deswegen wird hochtalentierte Leute, wie die man kennt, wenn die in der Versenkung verschwinden und es wird Leute gehen, die einfach in den wichtigen Spielen eben auch geliefert haben und dadurch den Unterschied ausmachen.
Also du warst 7, ich war 13 zum Zeitpunkt und diese Nostalgie spielt jetzt auch beim ersten Film, den wir besprechen, eine Rolle. Ein Dokumentarfilm, der noch läuft, frisch angelaufen ist. Ein Sommer in Italien, der sich genau mit der Fußball-Weltmeisterschaft 1990 beschäftigt. Und wir tauchen jetzt auch nochmal ganz nostalgisch ein in Form des Trailers.
Fußball-Weltmeister 1990.
Weltmeister ist man immer irgendwie. Ne? Man ist, egal wie lange es her ist, man ist immer, es bleibt. Der Begriff Weltmeister bleibt.
Ich glaube, dass diese Gruppe, die sich da gefunden hat, einfach auch ein Spiegelbild der Gesellschaft war.
Schwarz-Rot-Gold, das war überall. Natürlich hast du auch die Stimmung zu Hause mitbekommen.
Man kam wieder zueinander, Ost- und Westdeutschland.
Wir haben alle das Gefühl gehabt, dass hier kann was Großartiges entstehen.
Auch wir hier oben, ich hoffe Ihnen zu Hause geht's nicht anders, haben feuchte Hände.
Wunderbare Stimme.
Ich kann mich daran erinnern, dass wir da am Pool Blödsinn gemacht haben.
Das war wirklich wie eine große Familie gewesen.
Sehr intim und vertraulich. Hat kein Blatt Papier zwischen uns gepasst.
Er gibt ihm Rot!
Das kann nicht sein. Das ist ein Skandal, diese Entscheidung.
Das kann doch nicht wahr sein. Das war ein Ausschnitt aus Ein Sommer in Italien. Und zuletzt haben wir Karl-Heinz Rummenigge gehört, der als Co-Kommentator damals unterwegs war, während der Fußball-Weltmeisterschaft gerade sich zurückgezogen hatte als aktiver Fußballer, bevor er dann Funktionär wurde bei Bayern München. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir haben jetzt erstmal diesen Ausschnitt gehört und merken ja schon so ein bisschen, Patrick, wir haben diese Doku gemeinsam geschaut. Die spielt schon sehr damit, mit diesem, wie man so ein Familienalbum aufschlägt und sagt, weißt du noch, Patrick, hier, guck mal, da, das ist die erste Halunken-Sendung mit uns. Da hattest du noch kurze Haare und noch keinen Bart. Ich weiß nicht, wie es dir ging, ob du so, aha, Moment da.
Die Ausrichtung des Films ist eindeutig. Also da hast du schon recht. Also viele
für Nostalgiker.
Es ist definitiv etwas für Nostalgiker. Also ich meine, man kennt ja dieses ganze, diese Urban Legends auch danach. Oder es waren ja keine Urban Legends. Also dass Andi Brehme den anderen Fuß genommen hat zum Elfmeterschießen. Und das muss man erstmal,
beidfüßig.
Er war beidfüßig so gut. Und das kann man gut als Beispiel einfach für den Film so nehmen, dass man einfach so diese ganzen Kleinigkeiten, die man sonst, wenn man so 90 Minuten ins Spiel kommt, gar nicht so mitkriegt, oder dieses ganze urbane Leben. Natürlich muss man sagen, dieser Film will jetzt nicht Anspruch haben und die politisch aufgeheizte Situation, dass Deutschland wieder vereinfacht. Darum geht's in diesem Film gar nicht. Es geht darum, und da werden alte Mitspieler gefragt, genauso wie damals Bildmaterial uns gezeigt hat, wie einfach diese Gruppe war. Und man vergisst ja immer, auch 2014 war es ja so, hieß es ja auch die Mannschaft. Da war nicht der Einzelne so vorne. Und ich meine, wenn man diesen Film guckt und sieht, sieht, oh, im Sturm, Rudi Völler und Jürgen Klinsmann. Und selbst wenn man nichts mit Fußball zu tun hat, irgendwann sind diese Namen auch einem schon mal begegnet. Und das muss man sich erstmal vorstellen, das war unser Sturm, ja. Und das ist ja eine Sache, dass die jetzt nochmal zu sehen oder in der damaligen, ist zum einen Nostalgie, aber zum anderen ist es halt auch, zeigt es uns ganz klar, dass das Individuum nicht im Vordergrund stand, sondern dass das Individualisten waren, die sich fürs Ganze eben drunter. Und das ist erstmal aus sportphilosophischer Sicht ein ganz tolles Stilmittel, und das in der Dokumentation zu verwenden, ist natürlich dankbar.
Und bevor wir weiter mit den Pluspunkten machen, die der Film ja hat und für uns ja funktioniert hat, das kann man sagen, fangen wir ausnahmsweise mal an, die Negativpunkte aufzuzählen, beziehungsweise, weiß nicht, ob es jetzt so negativ ist, aber das kann man mal ganz nüchtern feststellen, weil du gesagt hast, Stil, eben gerade Stilmittel, rein von der Art und Weise, wie diese Doku aufgebaut ist, ist es absoluter Standard. Also sie könnte, das ist auch eine Co-Produktion mit Sky, sie könnte bei Sky laufen, sie könnte aber auch irgendwo in der ARD laufen, im Fernsehen ganz klassisch, auch als 30 Minuten irgendwo in der Sportschau, ein extra Beitrag. Also wir haben diese Zeitzeugen, wir haben dieses beliebte Mittel, Zeitzeugen von damals, besuchen die Orte von damals und erzählen von damals. Wir haben dann so ein paar Ausschnitte. Wir haben alles natürlich auch, vor allen Dingen die positiven Aspekte. Also der Franz Beckenbauer war damals Teamchef, der wird natürlich nicht erwähnt. Das würde vielleicht auch nicht passen, dass am Ende seines Lebens da ja auch
Kritik,
das
ein oder andere
Skandelchen dann auch war. Das wird alles ausgeblendet. Oder das schwierige Leben des Andreas Brehme, das passt sich auch nicht so, dass da ja was war mit einer Alkoholfahrt. Das gehört da sicher auch alles nicht rein, wenn man, ist ja so wie bei einer Familienfeier, wo man ja auch nicht sagt, was eigentlich da alles schiefgelaufen ist.
Naja, und man muss ja auch sagen, dass es zeitlich ja limitiert ist. Also man darf ja nicht vergessen, das geht um die 4 Wochen, die die Leute in Italien verbracht haben. Also es ging wirklich auch viel Einblicke zu gewinnen, wer lag denn mit wem auf welchem Zimmer. Und das ist nicht mehr so diesen großen, alle haben Einzelzimmer und ähnliches. Nee, die liegen zusammen und die sind auch einen ganzen Tag zusammen. Und da entsteht auch ein bisschen Lagerkoller. Und das muss ich sagen, ist aber wieder ein Pro-Argument halt schlussendlich gewesen. Also das uns aufzuzeigen, was du aber mit Stilmittel auch weißt, kann man auch ein bisschen weiter noch führen. Ich habe irgendwo gelesen, dass jemand meinte, dieser Film wäre subtil und gar nicht aufdringlich. Ich fand gerade, wenn es dann um die spannenden Szenen ging mit der pompösen Musik, fand ich es denn doch aufdringlich.
Wie du gerade sagst, auch der Einsatz der Musik, erstens war es so ganz klassische 0815 funktionale Musik, okay, die man eben immer so benutzt, nichts Besonderes, die würde man jetzt nicht separat hören, sondern dem Motto, der Soundtrack ist ja
so toll. Das ist ganz typisch.
Und dann auch so Aufnahmen mit Drohnen, dass man ein Stadion von oben sieht und so. Das ist alles hochgradig konventionell erzählt, das muss man schon auch sagen.
Aber hier muss man auch sagen, das will der Film ja auch gar nicht. Der wollte jetzt nicht das Rad neu erfinden auf Gattungssicht, also das Stilmittel der Dokumentation, sondern es ging ihm darum, und das ist ja auch etwas, ich meine, dieser Film wird ja jetzt, der ist ja jetzt fertig. Und den kann man in 100 Jahren nochmal gucken, wenn Deutschland zum 27. Mal Weltmeister geworden ist, ne? Oder 28. Mal, ich hoffe. Und das ist halt etwas, da sind ja auch, wenn viel so Handkamera und Bilder präsentiert werden, oder man sieht richtig, das hat kein Professioneller aufgenommen, da hat irgendwie jemand mal eine Kamera gehabt und mal draufgehalten. Und das ist eigentlich ganz schön, weil das ist jetzt konserviert. Das kann man nicht mehr wegnehmen. Und dieses Stimmungsbild, und da muss ich leider auch eine Lanze für Thema über Inszenierung, da bin ich ja eigentlich mal großer Gegner von, das Thema darf nie größer als der Film sein. Hier muss ich leider eine Ausnahme machen, weil dieser Film ja nie was anderes vorgibt zu sein. Er will nicht irgendwie, der sagt, pass auf, du setzt dich jetzt hin und 94 Minuten, oder wie lange dieser Film geht, bist du jetzt mal Teil unserer Reise. Du bist jetzt der Fuß von Andi Brehme, du bist im Thron sitzt Teamchef, du bist, diese ganzen Figuren bist du drin. Oder wenn Icke Hessler mal zu Wort kommt, den man ja sonst nicht so oft hört, man weiß auch warum nach dem Film, muss man einfach ganz klar formulieren, dass das einfach etwas ist, was wir jetzt einfach konserviert haben und was wir auch für die Zukunft einfach nehmen können. Und das finde ich einfach so schön, dass wir das nicht vergessen haben und irgendwann kein Material mehr haben, um das aufzufüllen sozusagen, sondern einfach so, oh, ich habe da was und ich habe es gesammelt. Deswegen gibt es dafür von mir auch wieder einen Pluspunkt.
Das ist auch absolut korrekt und ich mache trotzdem nochmal so ein bisschen Prisel noch mal so ein bisschen
Nutzerein,
ja, immer ein bisschen Kritik auch noch, um das noch mal so zu sagen, dass wir es auch einordnen können und ihr auch einordnen können, weil ihr könnt den Film jetzt noch mal schauen. Das ist jetzt, gibt andere Filme über Fußball, die auch mit dem Archivmaterial, weil sie da Zugang hatten, wesentlich besser umgegangen sind. Ich nenne mal zwei Beispiele. Einmal gibt es einen wunderbaren Film über Diego Maradona während seiner Zeit beim SSC Neapel von 1984 bis 1991, und da sind die Filmemacher an Material angekommen, und das war schon mehr als die halbe Miete, wo man ihn wirklich begleitet hat damals. Und da sehen wir quasi als Eröffnungsszene, wie wir mit Maradona ins Stadion fahren, noch bevor er anfängt zu spielen, wo er eigentlich nur vorgestellt wird damals im Stadion. Und wir gehen aus den Katakomben heraus mit dem Material eben von damals hinein dieses Stadion, und das wurde ja einfach nur der neue Spieler Diego Maradona präsentiert. Es fand kein Spiel statt. Er hat dann noch ein bisschen mit dem Ball so ein paar Kunststückchen gemacht. Und das ganze Stadion war voll. Mhm. Und das ist wirklich eine Doku, die ist atemberaubend, auch durch das Material, durch das eingesetzte Archivmaterial. Und zweiten Referenz auch als Tipp: Thomas Schad, langjähriger Präsident auch und Rektor der Filmhochschule in Ludwigsburg und vor allen Dingen eben Dokumentarfilmer, der hat in den frühen 90ern einen Film gemacht, 11 Freunde, müsste sein, ist ganz schwer leider ranzukommen, über eine Saison beim FC Bayern München 1992, 93 unter Erich Rippek. Man merkt es noch, eine andere Zeit, der hatte da Zugang zu Uli Hoeneß, wollte den Film auch später irgendwo nur versteckt ausgestrahlt wissen. Aber auch der zeigt ganz andere wertvolle Aufnahmen über die Mechanismen des Fußballs, als wir es hier bei Ein Sommer in Italien erleben. Das ist das Einzige, was ich jetzt nochmal so mit einschenken möchte.
Aber ich muss auch sagen, also diese Diego Maradona-Doku hat ja auch, also die zeigt ja auch die Abgründe von ihm und die zeigt ja auch das Umfeld.
Das macht's ja so interessant.
Nee, aber das ist ja ein anderer Ansatz. Also du kannst, also, weißt du kannst ja nicht, ich finde, das Thema kann man nicht vergleichen und die Motivation kann man nicht vergleichen. Man müsste jetzt diesen Elf-Freunde-Film sich angucken oder zum Beispiel, das würde eher so Richtung FC Hollywood gehen. So geht auch dieser Film. Und da waren wir ja schlussendlich dann doch positiv überzeugt, weil es ja doch irgendwie cool war, wie absurd dieses Geschäft ist und wie das subtil ihm drüber gekommen ist. Hier muss man einfach ganz klar sagen, es gibt keine kritische Auseinandersetzung. Das ist ein Wohlfühlfilm. Das ist ein Film, der einen auf Fußball einstellt. Und mehr ist er eben nicht, aber eben auch nicht weniger. Und das ist eben das, was wir beide, was deswegen war deine Frage ja auch so schön, was hast denn du da gemacht? Ich war halt so jung, aber ich weiß ganz genau, wo ich 2014 oder wo ich 1996 war, als die Spiele liefen, weil ich da einfach alt genug war. Und ich glaube, dass das alleine schon für ganz viele Menschen wesentlicher Faktor ist, nochmal in diese Zeitmaschine zu steigen und 90 Minuten zu sagen, jetzt ist 90, jetzt ist 2014. Und das ist ein Geschenk, was vielleicht gar nicht so oft passiert. Und Fußball ist ja auch wenn alle immer die Nase rümpfen, aber irgendwie merkt man dann doch, das ist was Elementares, das ist Volkssport Nummer eins. Und es gibt jetzt Schlimmeres, als Fußballer hochzuloben, anstatt wir jetzt immer darüber reden, dass wir in einen neuen Konflikt eingetreten sind, kriegsmäßig oder so, dann doch lieber auch diese westliche Entspanntheit auf die Welt auch mal über den Spirit zu nehmen, was Fußball oder was insgesamt Sport betrifft. Und dafür finde ich diese Dokumentation absolut geeignet.
Dem will ich auch nicht widersprechen. Deswegen haben wir auch gemerkt, dass wir im Publikum saßen, waren noch einige ältere Herren und hätten eine Umfrage gemacht. Das hätten die wahrscheinlich auch gesagt. Funktioniert ganz wunderbar. Und genau deswegen liefert der Film genau das, was er eigentlich sich vorgenommen hat. Er möchte ein bisschen Nostalgie. Wir tauchen nochmal in die Zeit ein. Wir erfahren auch das eine oder interessante Neue nochmal genau, wie das mit der sogenannten Spucksituation war während des Achtelfinales.
Stimmt, Deutschland hast du selber auch gesagt, dass du Holland. Das zweite Spucken gar nicht mehr in Erinnerung hattest.
Genau, das
hatte
ich nicht mehr in Erinnerung. Da merkt man natürlich auch, es ist ein bisschen Film auch übers Erinnern selber, dass man eben mit der Zeit, das ist ja nun auch 36 Jahre her, man Dinge auch so ein bisschen zusammenlegt, Erinnerungen und ein bisschen anders wahrnimmt. Deswegen gut, dass hier das auch nochmal aufgefrischt wird. Also deswegen können wir nur sagen, also für die, die Fußballfans sind, vor allen Dingen für die, die schon die WM 1990 auch miterlebt haben, ist das eine sehr kurzweilige Dokumentation, muss man auch sagen. Und schön, dass sie im Kino läuft, das sagen wir auch gerne, Ein Sommer in Italien, WM 1990. Du hast das letzte Wort.
Ich möchte nur sagen, was man ja auch gerade bei der deutschen Nationalmannschaft sieht, ist, dass Herr Nagelsmann wie ein Pädagoge auch agiert. Wie ein Sportpädagoge, nämlich dass er
der
das
jetzige
Team,
Bundestrainer
der jetzige Bundestrainer. Und ich finde, solche Dokumentationen zeigen halt auch, dass dysfunktionale Mannschaften einfach nicht funktionieren bei Turnieren. Das muss man einfach ganz klar sagen. Also die Franzosen haben sich ja oft selber im Weg gestanden. Und diese Dokumentation ist dadurch auch ein schönes Beispiel dafür, dass es wirklich ein Mannschaftssport ist und nicht darum geht, wer den besten Signature-Move macht nach seinem Tor, sondern das ist, da gibt es zum Beispiel auch eine schöne Szene, wie die sich wirklich zusammen auch freuen. Und das ist glaubwürdig. Und das finde ich auch so schön. Keine Doku, guter Film, aber eine gute Erinnerungsmöglichkeit.
Und das hast du schön gesagt. Und das kann man auch mal sagen, das wird auch so miterzählt 1990. Ihr könnt euch vorstellen, das war noch vor der digitalen Ära. Ja. Es war genau das Jahr, als das erste Mal in der Schweiz irgendwo das World Wide Web für ganz Vereinzelte aufkam, aber hat für uns im Alltag noch keine Rolle gespielt. Nee. Mobiltelefone haben noch keine Rolle gespielt. Eine ganz andere mediale Situation. Im Bus wurde sich noch unterhalten und nicht etwa mit Kopfhörern hat man über das Smartphone die Musik gehört.
Oder man hat still nebeneinander aus dem Bus geguckt. Das war auch ganz witzig mal zu sehen.
Das war einfach genau nur in die Landschaft hinein. hineingeschaut hat. Oder dass eben auch damals schon immer jemand dabei war, der als DJ unterwegs war mit CDs.
Ja, was gab's so?
Ich glaube, das war
Libarski.
Pierre Libarski, der sich gekümmert hat. Später war es ja Lippi. Später war es ja Litti. Lippi war Wolfgang Lippert. Der spielt ja keine Rolle. Litti. Später war es Gerard Asamoah bei der WM 2006, genau. Und auf jeden Fall gab es einen Song, den hören wir jetzt als Trash-Song der Woche, der immer wieder auftauchte. Schön, aus Ein Sommer in Italien. Rollin', 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 rollin',
rollin'. Der Trash-Song der Woche.
Guten Abend, Sam. Mr. Drabble, Jane. Immer schön, nette Menschen zu sehen.
Sam, spiel unser Lied. Nur noch einmal.
Aber gern.
Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Ding Dong, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot.
Spiel das andere bitte, ja? Du weißt schon.
I can't refuse her, but now I know that I'm the fool.
könnte noch Stunden so weitergehen. Das war So You Win Again von Hot Chocolate aus dem Jahr 1977 und offenkundig ein Song, der rauf und runter gespielt wurde über CD während der Fußball-Weltmeisterschaft 1990 von der deutschen Nationalelf, die dann ja Weltmeister geworden sind. Und die Doku Ein Sommer in Italien, sagen wir gerne, läuft jetzt noch im Kino im CineStar in Erfurt am Wochenende zu einer ungewöhnlichen Zeit, nämlich genau mittags um 12 und am Montag könnt ihr nochmal um 14 Uhr hereingehen und falls ihr das jetzt vergessen habt, cinestar.de, da nochmal gucken. Ein Sommer in Italien, WM 1990.
Richtig, Reinhard. Sprechen wir doch weiter über Filme, wenn du Lust hast.
Und über Italien.
Und über Italien. Hey, nimm mir meine Überleitung nicht weg. Ich hatte mich so gut vorbereitet. Na gut, Italiener machen auch gerne Filme und es gibt auch Regisseure, die wirken, als ob sie aus einer anderen Zeit gefallen sind. Die haben eine ganz andere Ästhetik. Die haben, die sehen die Kalistik und die Schönheit, die Ästhetik des Geschlechts oder
die
des
Kalistik,
anderen.
Kalistik? Hast du Kalistik gesagt?
Ja, was ist das? Naja, das würde zu weit führen. Ich werde immer von einem Kumpel auch, das wird gegoogelt, weil das sonst jetzt eine Sitzung werden würde. Aber der das Schöne auch noch am Körper sieht und an dem Umfeld des Ganzen. Und da gibt es einen Regisseur, der heißt Paolo Sorrentino. Und dieser Regisseur wird auch nicht müde, sozusagen sein ruhiges, gediegenes, auf Schönheit ausgerichtetes Kino uns weiter zu präsentieren und in regelmäßigen Abständen, also Ewige Jugend wäre da zum Beispiel mal zu nennen, den ich wahnsinnig gut finde, hat einen neuen Film rausgebracht und der heißt, wie es jetzt auch passt, ganz typisch, La Grazia. Und du hast es ja schon vorgestellt, dass es auch eine gewisse Doppeldeutigkeit, die Anmut oder die Gnade ist und damit auch gespielt wird. Aber Reinhard, bevor wir jetzt schon in die Tiefen der Ästhetik hineinfallen, sag uns erstmal, um was es geht.
Es geht um einen italienischen Staatspräsidenten, Mariano De Santis. Also wir merken schon mal die Italiener.
Oh Mann, sind
die Namen wichtig. Und der ist wirklich der Staatspräsident, also nicht etwa der Ministerpräsident. Das sind ja die Regierungschefs, die auch noch mehr Macht haben. Staatspräsident ist sowas, was jetzt bei uns der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist. Das ist fiktiv. Es spielt offenkundig schon in Italien. Mhm. Und dieser Staatspräsident, der hat noch ein halbes Jahr Amtszeit und bislang war es ganz erfolgreich, hat verschiedene Krisen gelöst. Aber jetzt kommen eben doch noch so ein paar Entscheidungen auf ihn zu, unter anderem ein Gesetz über Sterbehilfe, wo er nicht genau weiß, soll er zustimmen, nicht. Und seine Taktik ist immer aussitzen eigentlich, was ja beliebt ist. Und wir hören mal kurz einen Ausschnitt an, weil da wird einiges auch noch mit erzählt.
In 6 Monaten darfst du wieder nach Hause.
Du warst schließlich der beste Präsident der Republik.
Das Gesetz zur Sterbehilfe müssten Sie noch unterschreiben.
Unterschreiben Sie?
Dazu braucht es nämlich Courage und die wirst du leider nie haben.
Unterschreibe ich nicht, bin ich ein Folterer. Ein Mörder, wenn ich unterschreibe. Ich habe dir 2 Gnadengesuche geschickt.
Eine Begnadigung würde meine Reputation absolut vernichten.
Träumst du nicht?
Nee.
Würdest du gerne?
Würde ich.
Dein Mandat neigt sich dem Ende, Papa. Wann wirst du dich endlich entscheiden?
Ihre Funktion in der Politik und der Gesellschaft neigt sich dem Ende zu. Das Leben ihrer Kinder findet woanders statt. Die Vergangenheit ist nur eine Bürde. Und Zukunft nur ein Wort.
Es mangelt ihnen nicht an Aufrichtigkeit.
Lügen sind was für Landpfaffen. Nur, ich bin der Papst.
Du kannst unterschreiben.
Ich sollte gründlich darüber nachdenken.
Hier geht es doch nur um eine Frage. Wem gehören unsere Tage?
Ja, wem gehören sie? Ich bin ja ganz schön überrascht, Rainer. Das sind ja ernste, finstere Themen. Es geht ja gar nicht um die Liebe und um die Leidenschaft. Was ist es denn für eine Art Film geworden?
Wir haben es ja eben schon gemerkt, schon ein ernsthafter Film mit aber auch sehr komischen Momenten, wie es wer Filme von Paolo Sorrentino kennt. Da ist es häufiger sehr geschickt gemixt. Wer sie nicht kennt, auch nicht schlimm, der wird merken, das ist schon mitunter auch ironisch. Es sind ganz wunderbare Dialoge mit dabei. Also es gibt ganz tolle Nebenfiguren, zum Beispiel eine gewisse Dame, so eine Frau, die seine beste Freundin aus Schultagen ist, vom Staatspräsidenten Coco Balordi. Und wenn die beiden miteinander reden, dann muss man immer lachen. Dann ist der Film auch wirklich fast ein Verwandter von Filmen von Woody Allen. Aber wir haben es schon rausgehört, Es geht um die großen Themen. Wem gehören unsere Tage? Wie stehe ich überhaupt zum Alter? Auch wie gehe ich damit um, loszulassen? Wie gehe ich mit der nächsten Generation um? Seine Tochter, die Tochter des Staatspräsidenten, ist auch seine Beraterin. Er muss lernen, auch da mehr Vertrauen zu schenken. Und das sind eben, ich sag mal, die drei Säulen des Films, also die drei Entscheidungen, die er zu treffen hat. Also einmal das Sterbehilfegesetz und dann geht's um zwei Gnadengesuche von zwei Fällen, die uns auch sehr genau dargeboten werden. Mhm. Und er ist ursprünglich auch ein Mann des Rechts. Der Staatspräsident hat dann auch ein Standardwerk geschrieben, es wird immer wieder erwähnt, 2046 Seiten. Und er hat versucht, den Gipfel zu erklimmen und der Gipfel sei die Suche nach der Wahrheit. Auch das ist Thema. Gibt es sowas wie ausgleichende Gerechtigkeit? Was ist eigentlich Wahrheit? Wie bilden wir unsere Meinung? Das klingt jetzt alles sehr, sehr hochtrabend. Der Film
klingt
ungeheuer kurzweilig und wirklich toll inszeniert und nicht nur toll inszeniert, dann wäre es ja nur stilistisch so eine kleine Fingerübung, wie das bei manchen Filmen ist. Nee, er hat auch wirklich was zu sagen und hat großartige Dialoge, die natürlich Paolo Sorrentino in dem Fall wieder mal selbst geschrieben hat. Er ist ja auch ein großartiger Autor.
Es wirkt auf jeden Fall so. Also ich bin erstmal überrascht über diese harten Themen, das muss man einfach auch klar sagen, und die sind ja auch zeitlos. Also das wird, nur weil der Film im Jetzt spielt, so wie ich das eben verstanden habe, er dreht ja auch gerne in anderen Zeiten, muss ich ganz klar sagen, es ist erstmal eine Überraschung. Aber jetzt möchte ich trotzdem meinen alten Paolo, also ich habe letztens noch als Empfehlung, ich kann jetzt immer nicht, Parthenope geschaut, wo es ja auch um die griechische Mythologie geht, und das ist ja dieses nichts Geringeres als die wirklich schweren Themen der Auseinandersetzung des Menschen mit seiner Natur als sich. Ist das auch wieder als Thema hierin verwurzelt oder sind wir doch hier schon einen neuen Paolo Sorrentino, der doch mehr den Intellektuellen anspricht? Weil die Themen, die du mir gesagt hast und dann noch aus juristischer Sicht, ist ja eine Distanzheit und seine Tochter ist auch Juristin, also die werden ja ganz nüchtern darüber reden. Und wenn ich halt die anderen Filme so schaue oder das auch so gesehen habe, war es oft so, dass ich viel durch visuelle Bewegungen und das Sehen von etwas und das Nicht-Bewerten von etwas eben durch seine Filme begleitet werde. Hier habe ich eine sehr nüchterne und klare Sichtweise des Regisseurs.
Ja, es ist sowohl auf der erzählerischen Ebene nüchterner, das stimmt, als auch auf der visuellen. Wir wissen ja, was er kann. Also wenn er loslegt, wie bei Die große Schönheit, das ist ja auch Thema, da ergötzen sich auch die Bilder dran.
Da kann man minutenlang Schiff fahren, ne?
Ja, das ist, genau, das ist ja eine Szene, eine an prägnanter Stelle, um es auf uns zu
formulieren. Ich weiß, Rainer, deswegen brachte ich sie.
Bei der man auch mit Schiff fährt und hier ist es so, dass aber visuell es trotzdem zwar nüchterner ist, aber auch sehr, sehr gut gemacht. Und um das mal zu sagen, der Mensch in der Natur, das spielt schon auch eine Rolle, weil mir sind bestimmte Bilder in Erinnerung. Es geht um Kindheit auch. Also er hat so eine Erinnerung, wie er wirklich auch mal begehrt hat und eben seine Frau kennengelernt hat, die aber dann schon verstorben ist. Das erfährt man gleich am Anfang, deswegen darf man es auch erzählen. Und dann ist er irgendwann wieder als alter Mann in der Jetztzeit in seinem Ort und da ist so ein, ich weiß nicht, ob es ein Birkenwald ist, aber ein sehr auffälliger Wald. Und da steht er so da mit seinem Leibwächter, zu dem er auch eine besondere Beziehung hat. Und da kommt genau wieder diese Beziehung Mensch unter Menschen, Kommunikation spielt eine große Rolle, aber auch der Mensch in seiner Umgebung, in dem Fall in der heimatlichen Natur. Also das ist auch mal wieder gesetzt, aber ansonsten hast du schon recht, nüchterner. Und es spielt sehr viel in Gebäuden, in Regierungsgebäuden oder eben auch im Gefängnis, wenn es um die Gnadengesuche geht. Aber auch da sind die Räume, das kann ich mal ganz neutral vorwegnehmen, so prägnant, dass wir uns merken, Stichwort Wandgemälde oder was hängt da an Bildern, dass wir immer in Erinnerung haben, ach, jetzt sind wir wieder in diesem Raum. Also das ist schon sehr besonders und sehr gekonnt inszeniert.
Also seine typische Sehgewohnheit gepaart mit intellektuellen Neuerungen, finde ich eine tolle Idee, zeigt auch, dass Paolo Sorrentino eine Stimme des Kinos mittlerweile geworden ist und ist ja auch weltweit bekannt. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt hier irgendwie ein No-Name raushauen. Wie ist es denn jetzt geworden? Ist es ein guter Film? Hat er sich verhoben? Oder ist es denn doch wieder Die große Schönheit?
Es ist ein sehr, sehr guter Film geworden. Also ich habe ihn gesehen mit meinem Bruder. Mein Bruder ist kritisch mitunter und der kannte jetzt Paolo Sorrentino auch nicht so und hat gleich danach gefragt, sag mal, was ist denn das für eine Produktion? Er meinte erst mal, weil das von den Bildern und von den Produktionswerten so hochwertig aussah, dachte erst mal, dass es vielleicht doch mit amerikanischem Geld oder so auch mitfinanziert wurde. Und hat gesagt, nein, das ist eine rein italienische Produktion. Das hat ihn erst mal total beeindruckt. Und dann meinte er so, wieso erfahren wir so wenig von diesem Film? Weil das stimmt, wir erzählen es jetzt ja, La Grazia läuft, Aber er hat mir auch nochmal gesagt, mein Bruder ist jetzt nur eine Meinung, eine weitere. Er hat gesagt, das ist so toll erzählt. Er hat sich keine Sekunde gelangweilt. Der Film geht ja trotzdem 2 Stunden und 11 Minuten. Und deswegen kann man wirklich auch wieder mal sagen, es ist, ja, vorsichtig vor dem Wort Meisterwerk, aber es ist ein ziemlich, ziemlich guter Film geworden. Ein anderer Film als Die große Schönheit. Bei Die große Schönheit versteht man sofort, dass wenn man den geschaut hat, alle sagen, ey, wir müssen den mit Preisen überhäufen. Das wird bei La Grazia, hat vielleicht ein bisschen das Luxusproblem, wird das jetzt nicht so extrem der Fall sein, wobei in Venedig im vergangenen Jahr der Hauptdarsteller, um den auch mal zu nennen, Toni Servillo, mit dem er ja immer wieder dreht, hat den Darstellerpreis als bester Hauptdarsteller völlig zu Recht auch für diesen Film bekommen. Bei Paolo Sorrentino ist vielleicht ein bisschen sein Luxusproblem. Dreht so gute Filme, dass man, glaube einfach immer so einen zeitlichen Abstand vergeben lassen muss, bräuchte, um zu sagen, jetzt nach 20 Jahren darf er wieder mal ein paar Oscars kriegen oder in Venedig noch mehr Auszeichnungen, weil er einfach immer wieder abliefert. Und La Grazia ist wirklich so ein, also weil er jetzt auch nicht so wahrgenommen wird, muss man schon fast das Wort Geheimtipp nehmen. Es ist wirklich ein ziemlich guter Film. Also bislang gehört er mit für mich neben Silent Friend zu den besten Filmen.
Und Nouvelle Vague.
Und Nouvelle Vague.
Das sind schon ich wollte gerade sagen, nicht den vergessen.
Die großen drei des Jahres gehört La Grazia von Paolo Sorrentino auf jeden Fall mit dazu.
Und wir sind erst im März, Reinhard. Mach mal langsam.
Pro Monat einen Film, ist doch gar nicht schlecht.
Das ist wahr. Also, wer Lust hat, sich diesem Regisseur, und das muss man ganz klar sagen, das ist ein Regisseurfilm, also ein Autorfilm, er hat es ja auch geschrieben und wahrscheinlich auch produziert, sehen möchte und sich hineinbegeben möchte, auch am Aufdröseln auch der Themen, habe ich so das Gefühl, aber auch so sanft an die Hand genommen zu werden, so wirkt es jetzt von Reinhard, der kann sich diesen Film in unserem beliebten Kino in Weimar angucken, nämlich im Lichthauskino. Und wann läuft er?
Ja, da muss ich jetzt selber mal schauen. Also er läuft das
gar nicht aus,
hast du schon gesagt. Nein, er läuft da, aber er läuft eben nicht täglich. Deswegen muss man sich da ganz genau, also er läuft eben am Sonntagabends, also jetzt am Wochenende um 20.30 Uhr und dann läuft er zum Beispiel montags wieder. Da läuft er aber im großen Saal, da würde ich es empfehlen, weil es wirklich auch Kinobilder sind. Läuft er schon um 16.45 Uhr, also ein bisschen früher Feierabend machen und dann nach Weimar fahren. Da kann man sich auch La Grazia anschauen. Und dann läuft er auch Mittwoch nochmal in der Nachmittagsschiene und wie gesagt sonntags in der Abendschiene. Also wir merkt ja schon an den Spielzeiten, dass er nicht täglich in Weimar läuft, zeigt ja, dass er wahrscheinlich auch bald wieder rausgenommen wird, leider. Deswegen dankbar sind wir, dass er überhaupt erstmal gezeigt wird. Aber absolute Empfehlung, La Grazia, der neue Film von Paolo Sorrentino. Und die Anfangszeiten könnt ihr nochmal in Ruhe euch anschauen unter lichthaus.info.
Jetzt rennen wir alle da rein.
Jetzt rennen wir alle da rein. Und das muss er sagen, die Musikauswahl ist auch mal sehr gut.
Natürlich, Rainer, da hast du bestimmt was vorbereitet.
Ja, den Techno-Track, wir werden ihn vielleicht nicht ganz ausspielen, weil er geht über 7 Minuten, aber es macht so Spaß.
Wir haben auch Hotshot jetzt 5 Minuten.
Ja, wir haben immer Hot Shot gehört und wir wollen natürlich jetzt auch unbedingt jetzt diesen Track hören von Surfwriter Ile Vilain.
Thank you.
schlechter DJ, der dann immer sagt, so, ihr könnt jetzt die Hände nach oben heben. Patrick, du kannst die nach oben heben. Und
sind
wir
oben.
Tanzen hier alle.
Ich kann auch eine Welle, kannst du eine Welle?
Oh wow, das sieht gar nicht schlecht aus. Auch verliere ich das Gleichgewicht auf unserem Barhocker. Ist ein, gar nicht so einfach.
Hab ich gerade auch gleich gezogen in der Schulter.
Ja, ziemlich geile, jetzt habe ich das Wort verwendet, gehört da echt nicht rein. Also ist unanständig. Also ziemlich ansprechende Musik von Surfrider.
Schweinegeile Musik.
Ja, es wirklich macht Spaß und da kann man sich dazu sich so Club-Atmosphäre vorstellen. Kommt im Film La Grazia vor, der neue Film von Paolo Sorrentino, und dieser Film läuft aktuell im Lichthaus und in Weimar. Und das ist der Film, der so ein bisschen unterm Radar läuft. Wir kommen jetzt zu einem Film, der läuft buchstäblich über den Radar im doppelten Sinne, weil er bis ins All geht, aber auch was die Aufmerksamkeit angeht, da muss man sagen, Kompliment. So muss man Werbung für einen Film machen, weil jeder mitbekommen hat, oder fast jeder, dass der Astronaut angelaufen ist, der neue Film mit Ryan Gosling und mit unserer Frau aus Thüringen, Sandra Hüller, Friedrich Roda, groß geworden.
Friedrich Roda!
Sie spielt die zweitwichtigste Rolle, sie spielt nicht die zweite Hauptrolle, aber es ist schon eine entscheidende Rolle, kannst du ja gleich dann nochmal sagen. Und Patrick, du kannst ein Stichwort uns geben, bevor wir dann direkt mal in den Trailer hineinhören. Der Astronaut sagt es ja schon, wir ahnen es, es geht um einen Astronaut.
Das stimmt.
Das hast du gut gesagt.
Jetzt, soll ich jetzt sagen, alles weitere war mehr Informationen gewesen.
Machen wir den Trailer. Wir machen direkt den Trailer.
Bitte nennen Sie Ihren Namen.
Ryland Craig. Ich bin gerade aus dem Koma erwacht. Ich bin mehrere Lichtjahre von meiner Wohnung weg. Und ich bin kein Astronaut. Ich bin kein Astronaut. Ich bin kein Astronaut.
Sie sterben, wenn sie nicht gehen. So wie wir alle. Die Sonne stirbt. Sie sind der einzige Wissenschaftler, der wissen könnte, woran es liegt.
Ich bin einfacher Lehrer an der Grover Cleveland Schule.
Sie sind Doktor der Molekularbiologie. Ich möchte, dass Sie uns begleiten. Das ist das Projekt Hail Mary. Die Sonne ist nicht der einzige Stern, der stirbt. Jeder Stern wurde von seinem Nachbarn infiziert, außer einem.
Warum?
Wissen wir nicht.
Deswegen haben wir ein Schiff gebaut, um hinzufliegen und es rauszufinden.
Das ist 11,9 Lichtjahre entfernt. Die Astronauten sterben im All.
Das ist wohl, was man eine geringe Erfolgsaussicht nennt.
Hail Mary, Himmelfahrtskommando. Wer meldet sich freiwillig für sowas?
Tja, genau der. Nämlich Ryan Gosling.
Richtig gute
aus.
Frage.
Ja, ein Ausschnitt aus der Astronaut. Project Hail Mary, jetzt haben wir ja auch erfahren, warum es im Original ja nur Project Hail Mary heißt. Ja. Also Himmelfahrtskommando wurde es hier eben so im Trailer übersetzt. Das meint eigentlich einen riskanten Spielzug, habe ich auch nachlesen müssen beim American Football, wo man alles auf eine Karte setzt, obwohl man eigentlich keine Chance hat und die Erfolgsaussichten gering sind. So ein bisschen wie beim Fußball, um es für uns zu übersetzen, wenn man am Ende den Torwart mit rausgehen lässt und der mitstürmt, um vielleicht noch den Ausgleich zu erzielen und auch die Gefahr groß ist, dass man hinten noch ein Tor eingeschenkt bekommt. So kann man es vielleicht ein bisschen vergleichen.
Kann man.
Jetzt haben wir viel gehört und eigentlich ist damit die Ausgangssituation gut beschrieben, oder?
Die Ausgangssituation ist richtig beschrieben, aber der Film nicht. denn es geht darum, das ist ein Buddy-Movie. Denn er fliegt zu diesem Planeten oder da, wo sie denken, die Lösung für ihr Problem zu bekommen. Und dort wurde ein anderer aber auch hingeschickt, nämlich eine andere Spezies. Und das kommt in den Trailer jetzt gar nicht raus. Und das ist Rocky. Und Rocky und er müssen erstmal kommunizieren lernen. Und das ist zum Beispiel so eine Sache wieder. Das macht der Film einfach brillant. Und hier ist er in seinem Kern, also in seinem tiefsten und besten Momenten einfach angekommen, wenn er sich Zeit für Dinge nimmt, für die sich das Kino sonst keine Zeit nimmt. Zum Beispiel beginnt, also erstmal das Kennenlernen, Kommunikation, haben wir ja bei Arrival schon mal zum Teil gesehen. In diese Richtung geht das ja. Aber zum Beispiel die erste Szene, er wacht auf und wir verfolgen erstmal, was machst du denn da? Kannst du richtig laufen? Wie kannst du dich bewegen? Und der Film nimmt sich da ganz, ganz viel Zeit. Gleichzeitig hat er aber eine Dynamik da drin über Schnitt, Musik und über das Acting von Ryan Gosling, dass man einfach sagen muss, hier ist man sofort, nach 5 Minuten habe ich so gedacht, wo bin ich hier gelandet? Ich schwebe, ich bin da, ich arbeite, ich bin irgendwie da. Ich bin da selber reingeworfen worden und Stück für Stück wird das dann aufklamüsert, warum gerade er geschickt wurde, warum gerade er sich dafür entschieden hat, bla 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 bla. Und das ist eine Sache, dass ich diesen Film von der ersten Minute an drin war und irgendwann, als ich gemerkt habe, oh verdammt, der ist ja gleich zu Ende. Was ist denn jetzt passiert? Ich bin noch gar nicht bereit. Und dann macht der Film, was gute Filme einfach kommen und geht dann noch einen Schritt weiter und hat noch eine Idee und hat noch mal eine Bewertung, hat was von außen, was drauf gesehen wird. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, alles, was ich jetzt hier gesehen habe, ist eine perfekte Symbiose.
Dem möchte ich ja nicht widersprechen, aber ich nutze jetzt mal unseren Kritikerkollegen Peter Broadshaw vom Guardian, der meinte, ja, also gar keine Frage, Ryan Gosling vor allen Dingen trägt diesen Film absolut. Ja. Er fand ihn aber teilweise zu infantil und meinte, also gerade, wir werden es sich zwar raten, gegen Ende wirkt es fast wie ein Ausschnitt aus einer Kindersendung. Mhm.
Verstehe ich. Hat keinen Bezug zu Pädagogen, denn er wird zum Beispiel hochgeschickt, um das mal entgegenzusetzen. Das ist ein Naturwissenschaftler, aber das ist kein Film über einen Naturwissenschaftler. Und man muss das Ganze mal auch so betrachten, dass der Autor, der hat ja vorher zum Beispiel schon Der Marsianer geschrieben. Und deswegen,
Andy Weir,
genau, sagen wir mal an der Stelle. Hat eigentlich Sachbücher geschrieben. So. Und ich will ja jetzt hier nichts verraten, aber bei Marsian ist ja so, dass es zum Beispiel seitenweise darüber geht, wie baue ich Kartoffeln an. So, und jetzt kam aber ein Drehbuchautor, den ich über alles schätze, der auch nur zwei Regiearbeiten bisher, Drew Goddard. Der hat ja Cabin in the Woods gemacht und Bad Times at El Royale. Meisterwerk. Beide. Absolute überragende Filme. Und der hat das Drehbuch geschrieben. Und der hat etwas gemacht, er hat Menschlichkeit in diesen Roman reingebracht. Und das haben wir bei Ryan Gosling, das haben wir bei der Sandra Hüller-Figur, denn es gibt eine Szene in diesem Film, und das hat man noch nie gemacht, meiner Meinung nach. Die Frage nämlich, wer macht denn diesen Scheißjob? Wer fliegt denn da raus? Und hier haben sie eine ganz einfache, logische Entwicklung. Und das ist so, und die Entscheidung, die trifft halt Sandra Hüller auch mit, das sieht man alleine schon da drin. Und das sind, in dem Moment sind das keine Astronauten, keine Weltretter, das sind Menschen. Und das führt sogar so weit, dass Rocky, das ist ja für dich das ein bisschen das Problem gewesen, für mich auch absolut nur jemand ist, der sagt, wir müssen überleben, wir müssen irgendwas realisieren können, um diesen Fortbestand und das mal zu reduzieren in einem Mikrokosmos, hat man vielleicht schon mal zum Teil gesehen, kann sein, aber man hat es noch nie so liebevoll, noch nie so witzig. Ich habe so oft gelacht in diesem Film, in dieser ausweglosen Situation und in einer Welt, in der alles negativ ist, in alles herabgesetzt wird und wieder lieber den Joker und Antagonisten sehen, haben wir plötzlich dieses Kleinod, diese Schönheit, dieses, ja, wir haben keine Chance und wir probieren's. Und das fehlt mir, dieser Optimismus. Und dafür stand schon immer das Hollywood-Kino, muss man auch mal dazu sagen. Wenn es aber so intelligent, ich finde es zu null, also ich weiß nicht, ob dieser Kritiker infantil ist, aber das sag ich jetzt mal, weil er hat scheinbar nicht...
Sehr renommierter Kritiker.
Ja, ja, scheinbar nicht renommiert genug, ich kenne ihn nämlich nicht.
Richtiger Lama Rainer Tucke, nein, da gibt es wirklich Peter Broadshaw,
könnte nachlesen. Ist ja süß, aber da muss ich ganz klar sagen, ich würde mich gerne mit ihm an den Tisch und ich würde gerne mal wissen, was er mit infantil und Kind... Das ist ein pädagogischer Film und darum geht's. Er wird hochgeschickt, weil er Pädagoge ist und das Kino hat zu wenig Pädagogen. Wo sind die Pädagogen da draußen? Die sind für mich der Kitt der Gesellschaft und Ryan Gosling ist es mit seiner Art zum Schauspiel einfach perfekt besetzt.
Das ist gar keine Frage. Ryan Gosling beweist in diesem Film, dass er ein Star ist. Red doch ein bisschen.
Leading Role, sagst du? Ganz wenig Leute können noch Leading Role. Und er kann
gehört dazu. Ja. Definitiv. Dann ist es so ein bisschen, als würden wir über Tante Erna aus der Nachbarschaft reden, die es jetzt bis Hollywood geschafft hat.
Ach so.
Weil so ist es bei Sandra Hüller. Und das meine ich jetzt wirklich respektvoll, weil ich mich immer frage, warum wir immer diesen Aspekt zu betonen, dass sie aus Thüringen kommt, dass sie hier ganz in der Nähe aufgewachsen ist. Weil eigentlich könnte sie ja auch aus Namibia kommen oder aus Thailand. Und wir würden uns genauso freuen dürfen. Aber in dem Fall finde ich es wirklich interessant. Im Übrigen auch ihre Figur ist ja eine Mitarbeiterin der Europäischen Weltraumbehörde ESA und es wird auch einmal gesagt, dass sie aus Ostdeutschland kommt und da in einem Jugendchor gesungen hat. Finde ich auch interessant, dass man dieses Detail mit eingebaut hat, dass sie ja wirklich in Wahrheit auch aus Ostdeutschland kommt. Und deswegen würde ich ein bisschen über Sandra Hüller reden. Ich weiß nicht, wie dir es ging, weil ich dachte erst so, als Werbung für den Film gemacht wurde, ja klar, dass Ryan Gosling die Leading Role ist, haben wir eben gerade festgestellt. Mhm. Und ich habe überlegt, ob er extra nur für den deutschsprachigen Raum immer betont Sandra Hüller und dann hat sie aber nur so drei Szenen. Sie ist nicht die zweite Hauptrolle, das können wir schon mal sagen, aber sie ist trotzdem, und das würde ich gerne von dir eingeschätzt wissen, schon eine tragende Figur.
Ja, sie ist die Resterinnerung an eine Zivilisation in diesem Film. Und sie ist quasi auch... Wie soll ich sagen, weißt du, wenn ich dir jetzt sage, Rainer, du rettest die Welt, klingt ja jetzt erstmal Verantwortung, ja? Und sie ist für uns die Repräsentanz dafür, wie sie mit ihm arbeitet, wie sie mit ihm umgeht, wie sie ihn ernst nimmt. Und Sandra Hüller, und das kann man in jeder einzelnen Szene von ihr sagen, es gibt eine Szene, die wird ja auch nie im Interview angesprochen. Und wer diese Szene guckt und da nicht ergriffen ist, also ich weiß nicht, der hat kein Herz. Aber was Sandra Hüller in jeder einzelnen Szene macht, ist, dass sie eine Schauspielerin ist. Es ist egal, woher sie kommt. Sie ist das Bindeglied. Sie ist die Figur. Und Sandra Hüller hat Gott sei Dank ein so tolles, talentiertes Schauspiel, dass jeder Satz perfekt wirkt. Jeder ein, wie sie
Blickkontakt. Das stimmt, sie spricht auch sehr, sehr gut und sagen, wir haben ja beide die deutsche Fassung gesehen, sie synchronisiert sich selbst.
Ja.
Und es ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, wie gut sie sprechen kann. Sie wird auch als reine Sprecherin manchmal eingesetzt, ja. Zurecht.
Ja. Und hier, ich finde es ja doof manchmal, dass Christoph Waltz sich und da finde ich es doof, da finde ich es widersprüchlich. Vielleicht, weil wir ihn auch durch Inglourious Basterds richtig kennen. Aber bei Sandra Hüller fällt das nicht mal auf. Die hat sogar bei der Synchronisation Talent bewiesen. Und das sind so Sachen. Und Sandra Hüller muss man ja auch mal so sehen. Mittlerweile ist das ja, die ist ja in Amerika auch komplette Promotour, hat sie mitgemacht. Sie ist in sämtlichen, sie ist sogar alleine oft, hat sie in dem Film beworben. Und das liegt nicht daran, dass sie jetzt irgendwie die überintelligente, überangepasste irgendwie ist. Sandra Hüller hat einfach eine gewisse Distanz zum Schauspiel. Und das genießen alle gerade. Die sagt so, pass auf, das ist, ja, ich mach das halt. Und in der Szene haben wir halt mal ein bisschen damit rumgespielt. Und dieses Unaufgeregte und dieses Unaffektierte und dieses wirklich projektorientierte, Projekt Hail Mary, auch im Übertrag zu schaffen, ist so wundervoll und zeigt so, wie viel das Kunst keinen Ursprung braucht. Also man kann das nicht erzwingen, sondern das ist einfach in einem. Und Sandra Hüller gehört, ich meine, die kommt dies Jahr einfach mit dem neuen Inarritu-Film noch ins Kino mit dem Tom Cruise. Das kommt nicht von ungefähr. Und das sind ja Leute, die da besetzen, die das Drehbuch schreiben, die Regie führen. Also hier muss man auch mal Phil Lord und Chris Miller sagen, Oscar-Preisträger für Spider-Man.
Gar nicht genannt, ja.
Oscar-Preis und kommen aus der Community-Ecke übrigens, die ja scheinbar eine Talentschmiede gewesen ist. Und da muss man einfach sagen, diese Leute wissen einfach das zu schätzen. Und man sieht auch, dass sie auch gerne einsetzen. Sie kriegt Totalen. Sie ist die Einzige, die auf Augenhöhe neben Rocky mit Ryan Gosling agiert. Und das ist einfach das größte Kompliment, was der Filmemacher machen kann und zeigt uns damit auch das Selbstbewusstsein, ich kann sie auch zeigen. Und das macht sie in jeder einzelnen Szene mit Bravour.
Und weil wir die Gewerke gerade so ein bisschen durchgegangen sind, wie gesagt, Regie haben wir jetzt das erste Mal genannt, genau, Phil Lord, Chris Miller, Drehbuch, ja, hast du ja schon gesagt,
Drew Goddard. Oh.
Und was man sagen muss, was auffällt, tolle Kameraführung von, ja, Craig Fraser, der auch bei Dune die Kamera zuletzt, ja, gemacht hat, der hat aber, der, klar, nicht umsonst ist man dann in der Liga ein Gespür für Bilder und ich fand auch den Schnitt, um das auch mal zu nennen, teilweise sehr, sehr elegant, Joel Necron, das gehört ja immer zusammen, Kamera-Schnitt-Zusammenarbeit haben wir ja zuletzt auch bei One Battle After Another gesehen, also das sind alles definitiv Pluspunkte. Für dich, hast du ja gesagt, der bislang beste Film des Jahres 2026. Ja. Du hast dich ja ziemlich weit wieder,
naja,
mal aus dem Fenster
gelegt. Aber das liegt auch daran, dass ich großer Fan von intimen Dramen in großartigen Bildern einfach ganz toll finde. Ich mag diese konträre Sache und wenn es harmonisch wird und sich gegenseitig bedingt und dann auch noch mich emotional ergreift und dann kannst du ja auch nochmal zusätzlich intellektuell, werden ja auch moralische Fragen alles gestellt, dann gibt es einfach nichts mehr, was ich noch brauche. Also es ist wie das perfekte Essen, wie der perfekte Sex. Das ist einfach unmöglich, sowas zu konstruieren, sondern hier haben wirklich kreative Leute einen Peak zusammengefunden. Das passiert ganz selten im Kino, dass diese Symbiose so perfekt ist. Und das ist einfach dieser Film. Und es gibt eine Pille, die man schlucken muss. Und das war ja auch für dich eine Schwierigkeit, nämlich Rocky. Das ist halt ungewöhnlich, hat man so auch noch nicht gesehen, wie es auch engagiert ist und so. Wenn das aber wirklich alles so funktioniert wie bei mir, gibt es nichts, was man an diesem Film abziehen kann. Gibt es keine Szene, die zu lang ist, gibt es keine Kameraperspektive, die falsch ist, kein Wort, das falsch gewählt ist. Das ist einfach alles, genau so muss es sein. Das muss am Ende des Tages bei einem Film rauskommen. Und deswegen ist er so gut und deswegen auch bisher mein Lieblingsfilm des Jahres.
Sagt Patrick über Der Astronaut, Project Hail Mary mit Project Ryan Gosling und Sandra Hüller, die nun auch in Hollywood definitiv endgültig angekommen ist. Wir müssen mal verfolgen, was sie weitermacht. Wir wissen schon, Digger von Alejandro González Iñárritu wird dieses Jahr noch reinkommen. Aber jetzt erstmal Der Astronaut schauen, also sich eine Meinung bilden. Für dich, wie gesagt, bislang der beste Film des Jahres 2026, läuft im Sinister in Erfurt in
Reingehen.
Mehreren Vorstellungen. Und Songs spielen in diesem Film eine wichtige Rolle. Wir hören jetzt einen Song, da wollen wir nicht weiter was verraten, aber du hast es ja eben auch schon angedeutet, dass das schon mit einer Schlüsselszene ist. Und wir